Herzlich willkommen bei Kaffee Plus. Wir sind auch heute wieder in der Hexenküche, Teil 2. Wir hatten ja schon eine Sendung, wo wir vieles besprochen haben zum Thema Wildkräuter und haben auch einiges schon hergestellt. Und heute geht es weiter mit meinen drei Expertinnen in Sachen Kräuterkunde, Heilpflanzen. Ich habe sie liebevoll Hexen genannt. Wir sind insgesamt ja 4, denn eine Hexe ist ja eigentlich was Positives, oder?
Ja, was ganz Positives. Also die Hexe war in der alten Zeit Hakasusa, die lebte am Rand einer Gemeinschaft, also da, wo die Wildnis anfing. Viele Menschen haben Angst vor der Wildnis, heute noch Angst vor der Wildnis. Und sie traute sich halt mit ihrem Häuschen da an der Wildnis zu wohnen. Und dann glaubte man, sie ist mit dem Überirdischen im Bunde. Dabei war sie einfach nur kräuterkundig, hat sich mit Pflanzen ausgekannt, hat natürlich mit den Pflanzen gesprochen, weil wahrscheinlich viel zu wenig Leute sich zu ihr verlaufen haben. Also die Hakasusa war diejenige, die so an der anderen Welt noch Spaß hatte, die Erfahrung von dort mitgebracht hat, um sie Menschen in ihrer Gemeinschaft nahezubringen und Heilung zu bringen und für Gutes zu sorgen.
Aber eine Hebamme war doch eigentlich auch früher immer quasi wie eine Hexe oder eine Kräuterfrau, oder?
Das ist auch ganz spannend. Ich musste mal recherchieren für eine Hydrolatsache. Was haben Hebammen alles gekonnt im Mittelalter? Und ich habe ganz viele Hebammenbücher, alte kann man ja in Universitäten einlesen. Und da schreibt zum Beispiel die Hebamme Justine Sigismund, die war die Hofwehemutter von irgendeinem König. Und die schreibt zum Beispiel übers Rosenwasser. Also sie hätte schon mal von dem Rosenwasser gehört, dass das gut für Schmieraugen beim Baby ist. Aber sie hätte es noch nie eingesetzt. Mhm. Und dann habe ich immer gedacht, also Justine, also das glaube ich nicht, dass du noch nie Rosenwasser eingesetzt hast. Und dann sagt eine andere Freundin, schau doch mal auf das Jahr, wann die Justine gelebt hat. Es war genau zu der Zeit, wo Hexenverfolgung waren. Und da hat sie halt nur davon gehört, hat aber nie eingesetzt. Also sie wollte halt nicht am Scheiterhaufen brennen, sondern hat halt außen vor gelassen, dass sie das auch konnte.
Ich möchte noch mal kurz alle Damen hier am Tisch vorstellen. Die Barbara haben wir gerade schon gehört. Barbara Kircher-Storch ist Fachhebamme, Heilpflanzenpädagogin, Thüringer Olitätenmajestät und hat die Kräuterschule der Rosengarten. Ihre Tochter sitzt neben mir, das ist die Claudia, Physiotherapeutin, staatlich anerkannte Osteopathin und Heilpraktikerin. Und die Michaela ist Betriebswirtin, Hildegard-Praktikerin nach Hildegard von Bingen und Aromatherapeutin und auch Heilpflanzenpädagogin. Alle haben x Ausbildung gemacht und das kenne ich von mir selber. Wenn man einmal anfängt, sich mit Pflanzen zu beschäftigen oder mit der Natur als solches, dann will man immer mehr wissen und saugt das Wissen auf. Und schön, wenn man es dann weitergeben kann. Mhm. Wir hatten im Teil 1 unserer kleinen Hexenküche schon den Hydrolati vorgestellt. Das ist eure Weltneuheit, also eine Erfindung von euch mit Glas aus dem Thüringer Wald, also hergestellt, Lauscha hätte ich fast gesagt, aber von Glasbläsern. Und wir haben hier schon mal Lavendel hydrolyiert. Vielleicht kann Michaela noch mal ganz kurz zusammenfassen, was hier gerade in die kleine Flasche läuft.
Ja, also in die Flasche läuft jetzt das Pflanzenhydrolat. Und zwar ist der Lavendel hier drinne, unten das Wasser, der Damm steigt halt durch das Lavendel, durch den Lavendel und dann in den Hydrolat, die wird abgekühlt und dann bekommt man halt das Hydrolat. Auf dem Hydrolat sieht man jetzt auch schon eine ätherische Ölschicht und das Hydrolat ist dann halt auch gut einsetzbar für kosmetische Herstellungen, wenn man Sonnenbrand hat, wenn man sich einfach ein bisschen frisch machen möchte zum Besprayen oder auch mal aufs Kopfkissen, wenn man schlecht einschlafen kann. Also es ist ganz vielseitig anwendbar. Man kann auch ein Lavendeleis davon machen, also wenn man es mit der Sahne verbindet. Also es ist ein ganz, ganz schönes Naturprodukt.
Ja, wir sind heute nämlich zusammengekommen, um Pflanzen auch zu verarbeiten. Also es geht oft den Menschen so, sie pflücken was von der Wiese oder aus dem Wald, machen es vielleicht an Salat oder vielleicht noch einen Tee oder eine Salbe, aber dann hört es oft für den Laien auf. Man muss dann erst Phytotherapie vielleicht studieren oder Kräuterseminare machen, aber es gibt ja auch Fernsehsendungen, wo man sowas mal für die Zuschauer im Internet oder im Fernsehen auch mal weitergeben kann. Oder man muss sich halt ein Buch kaufen, wo auch alles drinsteht. Das Hausbuch der Heilpflanzenverarbeitung. Hier sind eine ganze Menge Rezeptideen drauf, Wickel und Salben und alles, auch der Hydrolati und der Floriti, den wir heute noch vorstellen werden, auch ein tolles Gerät. Vielleicht wollen wir den jetzt gleich bestücken.
Ja, also können wir machen.
Der muss nämlich aufgehängt werden.
Der Floriti ist so eine uralt Variante der alten Alchemisten. Also es war ja so, in alter Zeit wollte man auch Tinkturen über Nacht haben. Also zum Beispiel ein Mensch wurde erkrankt, dann ist man zum Apotheker gegangen, der hat gesagt, okay, ich habe diese und jene Mischung, füll sie halt hinein. Und das ist halt das Spannende. Also es ist eine Glasröhre. Die Pflanze, die hineingegeben wird, kann frisch oder getrocknet hineingegeben werden. Und sie wird mit einem gewissen Druck also wir sagen schon gestopft. Man muss nur wissen, es darf nicht zu sehr gestopft werden, denn es kommt ja noch eine Alkoholmischung dazu. Also gestopft und auch doch nicht gestopft. Also die Menschen, die so einen sich mal erwerben, sollten ein bisschen Praktika machen, um zu schauen, das habe ich zu fest gestopft. Es kommt ja ganz wenig Alkoholtinktur unten raus oder das war jetzt zu locker. Es kommt zu viel unten raus. Also das ist jetzt eine haushaltsübliche Menge, die unten dann heraustropft und zwar wie folgt. Hier unten ist ein Schraubgewinde. Dann wird ein Filter hineingegeben. Das ist jetzt Watte. Ich könnte zum Beispiel auch eine Bio-Wolle rein, also einfach Wolle vom Schaf, was ich vielleicht auf der Wiese gefunden habe, was am Zaun seine Haare ausgerissen hat, könnte ich zum Beispiel.
Aber meine Hundehaare könnte ich nicht vom Hund?
Doch, wenn du der Meinung bist, dass dein Hund das gerade das richtige Filtermaterial ist. Also alles kann man, also es sollte ein Filter halt sein. Dann kommt die Pflanze, wird dann ungefähr bis zu dieser Höhe reingegeben und dann sind wir wieder auf etwas gekommen. Also wenn wir diese Röhre in ein Durch vollstopfen und dann geben wir oben den entsprechenden Alkohol hinzu, da sprechen wir gleich noch davon, dann dauert das manchmal eine Stunde bis zwei Stunden, bis es wirklich nach unten durchgesickert ist. Willst du mal bitte diesen Trichter geben, diesen?
Den hier?
Genau. Dann kam ich auf die Idee, man müsste einen Trichter haben, der gebogen ist, also den gebe ich mit hinein, halte den fest und gebe weiter zum Beispiel meine Brennnessel, die ich hier habe.
Wir haben schon mal was vorgeschnitten. Wir haben schon mal was vorbereitet.
Ich stelle das mal.
Wir tauschen das einfach.
Und wenn du mir noch diesen Holzstüpfel gibst.
Ja.
Also auf den Märkten kann man solche Rührlöffel auch mit verschiedenen Längen kaufen. Also es könnte auch ruhig, der könnte ruhig noch etwas länger sein. Und jetzt stopfe ich das nach unten durch. Also das wird jetzt nicht reichen. Also die Pflanzen können getrocknet oder auch frisch hineingegeben werden.
Ich habe dich ja vorhin bewundert, die Brennnessel. Ich habe die gestern Abend bei mir vom Haus gepflückt, aber mit dicken Handschuhen an, weil wenn ich mich an der Brennnessel brenne, dann brennt das manchmal noch am nächsten Tag.
Ja, das ist auch so gut gemeint von ihr. Urtikation. Unsere keltogermanischen Altvorderen waren da noch ein bisschen härter wie wir. Die ließen sich mit langen Brennnesselstängeln ihr Rheuma auspeitschen.
Ja, das habe ich auch schon gehört, ne? Wenn man mit einem Knieproblem hat oder mit Gelenken allgemein.
Und ich denke, ich bin jetzt ins Alter gekommen und noch tun mir die Knochen nicht weh. Also will ich lieber die Brennnessel anfassen und mir damit Gutes tun. So, jetzt stecke ich das hier rein. Und dann stopfe ich das hier daneben weiter. So, jetzt könnte man dann nochmal schneiden. Also wenn ich eine Pflanze suche, sollte ich immer darauf achten, wo suche ich die Pflanze. Wo wächst sie? Wächst sie in meine unmittelbare Nähe, dann ist es bestimmt eine ganz tolle Heilpflanze für mich persönlich. Dann sollte ich sie ganz besonders gerne benutzen. Also wächst jetzt die Pflanze in meinem ruderalen Bereich. Das heißt, in alter Zeit hat man seinen Hof, sein Gelände, sein Haus, da wo man gewohnt hat, in drei Kreise eingeteilt. Der erste Kreis ungefähr 1 Meter von der Behausung entfernt. Was da wächst, das ist jetzt im Moment meine Heilpflanze. Also unter gewöhnlich wächst immer die Brennnessel. Vielleicht noch ein bisschen Vogelmiere,
Löwenzahn.
Löwenzahn, die Gundelrebe ist auch oft da.
Schafgarbe.
Ja, Schafgarbe. Also das ist das, was ich jetzt dieses Jahr brauche. Dann kommen die nächsten Meter, ungefähr 3 Meter, bis zu 10 Metern geht man. Also das ist das Gehöft. Denn die nächsten Pflanzen, die Ruderalpflanzen in dem Bereich, die da wachsen, das sind dann meine Beikräuter, die ich noch mit dazu machen kann. Oder die weiter weg, weil einfach dort habe ich meinen Garten weg, die Melisse, habe ich noch einen schönen Geschmack, kann ich die auch noch mit hineingeben. Also so wird dann die Röhre bis oben hin vollgestopft. Es ist wichtig, sie muss gestopft werden. Durch das Feste der Stopfung kommt halt, die Pflanze kann nicht ausreißen. Also sie muss in diesem Behältnis bleiben und von unten zieht die Erdanziehung. Ich lasse jetzt hier meinen Alkohol durch den Trichter hinein. Ich habe ja schon, man sieht schon, ich habe es nicht ganz akkurat gemacht. Das obere Loch ist hier oben. Ich hätte schon viel früher den Trichter einstecken können. Also dann kommt mein Alkoholgemisch hinein. Das haben wir im Buch genau beschrieben. Wenn ich mir jetzt einen 96-prozentigen Alkohol kaufe, wie kann ich den hier runter verdünnen, dass er hier 45 oder 50 oder 60% ist? Wenn ich so ein Fluidi bestücke, tue ich immer mit einer höheren Alkoholzahl ausziehen. Also nie mit 96%, da sind zu wenig Wasserprozente dabei. Es muss immer eine gewisse Wassermenge darin sein, damit dann die Zellen aufbrechen und auch ihre Inhaltsstoffe rausgeben.
Es ist gar nicht so einfach, so hochprozentigen Alkohol zu bekommen. Ich war mal in der Apotheke und wollte mir so eine Flasche holen, 90%.
Kann sein.
Die kriegt man gar nicht so einfach.
Ja, kann sein, aber im Internet findet man selbst Bio-Alkohol. Also ich bin immer der Meinung, man sollte dann auch wirklich einen guten Alkohol nehmen. Was man nie nehmen darf, das haben wir im Buch ganz genau beschrieben, das ist der vergelte Alkohol, der halt für Rasierwasser benutzt wird. Also deshalb dürfen halt auch Kinder Rasierwasser kaufen, aber richtigen Alkohol halt nicht. Also der ist giftig gemacht. Viele Menschen nehmen auch diesen Isopropylalkohol, um halt zum Beispiel einen Franzbranntwein herzustellen. Das macht man nicht. Also wenn ich irgendwas auf meine Haut gebe und das soll dann durch die Poren eindringen, muss das gutes Material sein.
Was ist denn mit einem guten Whisky oder einem Wodka? Ja,
das ist perfekt.
Das also 40%, das geht ja, oder? Ja,
das ist perfekt.
Aha.
Oder ein Krapper, weil ich gerade in Österreich gewesen bin und da war so eine tolle Bergkultur. Das kann man durchaus machen. Das ist auch so ein bisschen so, wie soll ich sagen, die Landschaft noch mit hineingemacht. Also diesen Fluid-Extraktor, den nehme ich schon mal mit durch die Welt. Also da habe ich in Bulgarien zum Beispiel Rosenblüten ausgezogen mit einem gebrannten Schnaps, den dort die Männer mir gegeben haben. Und das ist dann natürlich noch ein bisschen, da hat man den Geist der Landschaft mit eingefangen. Also das ist wirklich eine ganz spannende Sache, wenn man Schottland-Fan ist und nimmt dann noch einen guten Whisky dazu. Ja, das kann man durchaus machen. Also da bin ich sogar ein echter Fan davon.
Jetzt heißt das Gerät Fluidi Percolator.
Ja. Perkulation heißt dieses Ausziehverfahren. Das haben schon die Alchemisten im Mittelalter gekannt. Also das ist wieder ganz spannend. Wie gesagt, ich habe dann bis hier oben meine Brennnessel reingemacht. Übrigens denken wir, Brennnessel ist nur Chlorophyll, ganz viel Blattgrün. Nein, jede Kosmetikfirma weiß, dass Chlorophyll ganz besonders für die Haut ganz toll ist. Also ich könnte mir auch diese Tinktur als Gesichtswasser, als Reinigungswasser hernehmen. Also wie gesagt, ja, also ich stopfe das bis oben hin voll und dann hatte der alte Alchemist im Mittelalter die Idee, so wie hier oben der Alkoholstand ist, kann ich hier unten schon aufdrehen und zwar ganz, ganz langsam. In alter Zeit hat man gesagt, zwischen dem einen und dem anderen Tropfen, der folgt, sollte man ein Vater unser beten können. Also wirklich was ganz Langes. Wir lachen dann manchmal.
Wie so ein Wasserhahn, sagen, der so nicht richtig zu ist, ne? Der dann so,
genau,
immer so
durchtropft. Genau. Wir sagen dann manchmal zwischen Vater unser, ist es ja dann schon vollkommen verdunsen. Also ganz, ganz langsam soll es tropfen. Dann hat man wahrscheinlich so ein Gläschen untergestellt. Das ist dann voll getropft. 80 Milliliter passen hier rein. Dann gebe ich das Gläschen noch einmal drauf. Schraub's wieder zu, schraube es wieder zu, lasse es nochmal ein paar Tage ziehen. Ich kann jetzt hier ganz verrückt zu Tinkturen machen. Also die alten Alchemisten waren der Meinung, der Stern steht jetzt am Himmel. Also ich möchte die Energie dieses Sternes drin haben. Oder der Mond steht in einer bestimmten Konstellation. Dann hänge ich meinen Fluidextraktor draußen in den Birnbaum, in den Apfelbaum, in den Kirschbaum und lasse den Mond bescheinen. Mhm. Und will noch die Mondenergie haben. Also die waren ja ganz mit den Sternen eins. Also das ist, die Alten haben gesagt, also ein guter Arzt muss ein Astrologe und ein Mediziner sein. Also sie mussten immer die Sternenkonstellation wissen. Und das kann ich ja alles damit machen. Mhm. Also ich kann eine Tinktur, weil meine Familie gerade krank ist, jetzt lasse ich es raustropfen und dann könnten die ersten 5 Tropfen schon zur Therapie benutzt werden. Denn ich brauche von so einem Fluidextraktor nur 5 Tropfen, anstatt von einer Tinktur, wo ich 20 oder 30 Tropfen brauche. Weil eben die 93-prozentige Auszug von allen Kräutern beinhaltet.
Also was ist das, was jetzt hier rauskommt? Das ist keine Tinktur, sondern?
Das ist ein Fluidextrakt.
Aha, und den muss ich nochmal verdünnen?
Damit Nein, den brauche ich nicht verdünnen. Ich nehme halt nur 5 Tropfen ein und nehme das halt in einem Schnapsgläschen Wasser und gebe meine 5 Tropfen rein, verdünne das halt so.
Und wie kriegt man eine Tinktur? Also was ist jetzt der Unterschied zwischen so einem Fluorid? Und eine Tinktur, dort haben wir ja ein Hydrolat.
Ja, also genau. Durch die Perkulation wird aus den Pflanzen 93% Inhaltsstoffe ausgezogen. Und zwar wie die Barbara es gerade erklärt hat, der Alkohol bricht die Zellen auf und dann durch die Erdanziehung wird es nochmal extrem verstärkt. Bei einer Tinktur würde ich jetzt hier so ein Gläschen nehmen, ungefähr so viel Pflanzen befüllen und dann mit Alkohol auffüllen. Das würde dann 3 Wochen und stehen bleiben, immer mal bewegen und dann habe ich eine Tinktur. Die hat so 43% Inhaltsstoffe. Also das ist wesentlich konzentrierter. Dadurch braucht man auch weniger Tropfen. Und hier muss ich halt mehr Tropfen haben und die Zubereitungszeit dauert halt lange. Wenn jetzt zum Beispiel mal so eine Durchfallepidemie
oder sowas. Das habe ich in 24 Stunden.
Ja, genau, und dann kann ich es sofort anwenden. Ich kann sofort meiner Familie geben oder Patienten. Also das habe ich ad hoc verfügbar und das ist halt eine ganz tolle Sache. Und es ist halt wesentlich weniger, also auch vom Volumen, weil ich auch nicht so viel brauche. Also da reichen bei normalen Menschen 5 Tropfen, bei Kindern vielleicht 3, bei größeren Menschen dann auch mal bis zu 10 Tropfen und da nehme ich halt 20 bis 30, um es halt auch erstmal anzufluten. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied und das ist die Urtinktur.
Ja, genau. Das ist auch nochmal ein guter Begriff, den du gesagt hast, anfluten, zum Beispiel die Weidenrinde, die jetzt, die man noch vor wenigen Wochen hätte sammeln können, abkratzen können in ein Tinkturenglas oder in den Fluidextraktor und da hätten wir ein ganz, ganz tolles Schmerzmittel gehabt.
Das ist auch gegen Fieber, ne?
Genau. Weidenrinde. Und Weidenrinde muss angeflutet werden. Das heißt, ich muss ganz oft von der Tinktur einnehmen, dann steigt der Pegel in meinem Körper und irgendwann merke ich, ach, jetzt funktioniert es. Jetzt werden die Schmerzen weniger, dann kann ich schon mal 12 Stunden warten, aber ich muss halt verschiedene Tinkturen anfluten. Und das ist natürlich wesentlich einfacher mit 5 Tropfen, als wenn ich 20 und 30 nehmen muss. Da ist ja mein Fläschchen gleich leer.
Mhm. Kommt ja noch der Alkohol drauf oder ist immer das jetzt erstmal nur demonstriert?
Jetzt dann, es wird bis oben hin gestopft, dann wird der Alkohol durch diesen Trichter hineinlaufen lassen. Durch die Löcher dringt er dann ganz schnell in das Pflanzenmaterial. Und ich habe ganz schnell abgeschlossen mit meiner Alkoholbefüllung. Dann kann ich eben, wie gesagt, sofort unten aufdrehen. Jetzt könnte ich auch nochmal das ruhen lassen, 1-2 Tage, drehe das wieder auf. Dann tropft mir die Tinktur in ein Glas. Mhm. Aber diese Tinktur gebe ich nochmal mindestens 1-2 Mal oben rein, dass es immer stärker wird im Auszug.
Mhm. Dann kann ich es ja jetzt erstmal aus der Hand nehmen, ne?
Ja, genau.
Du das die ganze Zeit.
Man kann es ja auch mit in die Natur nehmen, ne? Man kann es ja an Bäume binden, an Zweige.
Genau.
Irgendwo hin.
Kann man sich im Garten hängen.
Und ich kann getrocknetes wie frisches Material nehmen.
So.
Aber interessant ist es auch zum Beispiel, ich hätte jetzt ein Hustenrezept.
Ja.
Und dieses Hustenrezept würde mir absolut überhaupt nicht munden. Also der Tee wäre überhaupt nicht lecker für mich. Ich kann ihn nicht trinken. Dann nehme ich die Röhre her, gebe ihn einfach rein. mache meinen Alkohol drauf, kommt unten die Tinktur raus, ich brauche nur 5 Tropfen und hätte meine Hustentinktur.
Das hatte ich jetzt als erstes gemacht, ne? Also
genau.
Die typischen Kräuterpflanzen für genau. Husten, Huflattich genau. und Spitzwegerich und Salbei und Thymian vor allen Dingen
gemischt
rein und rein. Kann man auch trocken machen, ne? Weil trocken, man hat es ja nicht gefrischt, immer vorrätig.
Das ist ganz Wurst, wie was haben
wir Alkohol dann. Drauf, Wodka.
Genau, Wodka, Whisky.
Ja. Für die, die meinetwegen Alkoholiker sind und kein Alkohol ja, da vertragen.
Kann, jetzt, das kann man jetzt mit Alkohol machen. Hm. Ich kann aber auch einen Essigauszug ja. machen. Also im Buch haben wir alles ganz genau beschrieben. Ich kann ein Oxymel machen, wo ich 3 Teile Honig mit 1 Teil Flüssigkeit. Jetzt noch mal ein bisschen umgedacht. Jetzt hätte ich zum Beispiel aus meiner Brennnessel ein Hydrolat gemacht. Dieses Wasser, was unten rauskommt, könnte ich jetzt zum Beispiel mit dem Honig verdünnen und könnte das hineingeben. Ich könnte aber auch dieses Wasser verdünnen mit meinem 96%igen Alkohol und könnte es wieder hineingeben. Also ich hätte schon den Geist der Brennnessel im Wasser drin, würde das nochmal mit Alkohol verdünnen und könnte nochmal mehr, ich sage immer, Geist von einer Pflanze gewinnen. Das ist eben noch so ein ganz tolles, so eine Idee, die uns dabei gekommen ist.
Das ist praktisch so, dass man halt verschiedene Inhaltsstoffe mit den verschiedenen Verfahren auszieht und dann fügt man es wieder zusammen, also hat man ein breiteres Spektrum.
Genau, richtig.
Ja. Ich weiß von den Indianern, also das hat der Wolf-Dieter Stoll erzählt, die zerkochen die Pflanze dermaßen lange, wo er saß dann da mit am Lagerfeuer und hat gedacht, da ist doch gar nichts mehr in der Pflanze drin.
Die gehen an die Essenz.
Ja, und weil die Indianer sich mit dem Pflanzengeist verbinden und gar nicht mal, das ist eigentlich völlig egal, was man mit der Pflanze macht, sondern es geht darum, dass man mit der Pflanze eine Beziehung eingeht und das geht ja schon damit los, wie man sie sammelt, ne? Wie man überhaupt, wie sammelt man Pflanzen richtig, ohne dass man vielleicht zu viel davon nimmt oder muss man die vorher ansprechen oder so. Man benutzt ja die Natur für sich und gibt wenig zurück, oder?
Also wenn man anfängt mit der Heilpflanzenverarbeitung, dann sollte man immer mit einem dankbaren Herzen zu der Pflanze gehen. Also ich brauche jetzt für die Claudia zum Beispiel diese oder jede Pflanze, dann geht man schon mit dem Gedanken zu der Pflanze. Also ich möchte jetzt wirklich für die Tochter eine ganz hochwertige Heilmittel oder Salbe oder Tinktur oder was auch immer herstellen. Ja, also die Pflanzen verstehen uns ja. Das ist ja von verschiedenen Wissenschaftlern in der Zwischenzeit auch bewiesen, dass sie reagieren. Die Oma spricht mit der Topfpflanze und dann wächst sie halt schöner. Das kann man eben wirklich auch mit den Pflanzen, die man sammelt, machen. Dann sucht man sich eine Gegend aus, wo nicht gerade das Hundepissoir ist, wo nicht die Landstraße entlang fährt, dass man halt wirklich eine unbelastete Pflanze findet. Dann sollte man auch darauf achten, sind das jetzt Felder, die gespritzt wurden oder sind das jetzt Biofelder, da kann man eher in der Nähe sammeln. Also man sollte wirklich an unbelasteten Stellen Pflanzen sammeln und niemals zu viel. Also jeder, der sich mit Heilpflanzenkunde beschäftigt, wird erstmal zu viel sammeln, weil er denkt, oh, jetzt habe ich eine ganz tolle Stelle gefunden, jetzt muss ich das aber mit nach Hause nehmen und weiterverarbeiten. Braucht man nicht. Deshalb haben wir solche Sachen entwickelt, dass man halt mit kleinen Sachen Familienportionen herstellen kann. Das war uns halt wichtig gewesen. Was braucht man noch? Man braucht ein Messer. Also bitte niemals in die Natur gehen ohne Messer. Es gibt Pflanzen, die haben sehr feste, einen festen Stiel, einen festen Schaft. Dann muss man das abschneiden und nicht herausreißen. Denn manchmal braucht man ja die Wurzeln nicht. Man möchte nur die Blüten oder die Blätter. Also akkurat abschneiden.
Das hier ist ein Keramikmesser?
Ja. Man sagt halt, sine Eisen ohne Eisen. Also man soll halt ohne Eisen die Pflanzen sammeln. Und dann sind wir in der heutigen Zeit, dann gibt es halt diese Keramikmesser. In alter Zeit hätte man mit Hirschgeweih, Rehgeweih hätte man gearbeitet, um die Pflanze halt zu ernten.
Also ein Messer. Brettchen hat man schon in der ersten Sendung vorgestellt.
Ein Korb, keine Plastiktüte, dann würde die Pflanze schwitzen. Das wäre nicht so günstig. auch nicht in der heißen Sonne transportieren. So, wir haben auch im Buch genau geschrieben, Blätter frühmorgens, Blüten um die Mittagszeit, wenn die Bienen kommen, abends werden die Wurzeln gegraben. Also, dass man so ein bisschen die Richtung weiß. Aber mir ging es immer so, wenn ich Dienste hatte, dann hatte ich Spätdienst. Jetzt war Wurzelgräberzeit, ja, hat man schon ein schlechtes Gewissen gehabt, kriegst du wieder nicht die Wurzel. Doch, wenn ich mit einem guten Gefühl in die Natur gehe und sage, diese Wurzel brauche ich jetzt, weil irgendjemand sich das Bein angeschlagen hat und ich brauche jetzt Beinwellen, dann ist es egal, ob ich jetzt morgens oder abends gehe. Ich gehe ja mit einem dankbaren Gefühl zu der Pflanze und sage, komm, du musst mir jetzt hier mal deine Wirkstoffe geben, ich brauche sie jetzt ganz dringend. Und ich finde, das funktioniert ganz gut. Also man kann ziemlich gut mit Pflanzen reden. Michaela und ich, wir haben bei einer Frau mal ein Seminar gemacht, mit Pflanzen reden. Und ich wollte unbedingt etwas über das Eisenkraut erfahren. In dem großen Pflanzengarten gab es Eisenkraut. Eisenkraut benutze ich ganz viel für meine Wöchnerin. Es ist eine große Wundheilungspflanze. Riecht genauso, wenn man Spitzwegerich zerreibt, riecht das ja nach Pilz. Eisenkraut riecht auch pilzig, also hat es antibiotische Kräfte drin. Unsere altgermanischen Vorderen haben ihr Eisenkraut genommen, wenn sie sich wieder mal mit ihren Schwertern verletzt haben. Und jeder hat dann so seine Pflanze bekommen und ich sitze da und Eisenkraut heißt Verbena, der Gesandte zu einem Volk. Ich habe so die Idee, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt auf die Idee komme, im Moment bräuchten wir viele solcher Gesandten, die zu den Völkern gehen und gegen den Krieg sind. Also der Verbenarius wurde geschickt zu einem anderen Volk, um halt kriegerische Verhandlungen abzubrechen oder für Frieden einzutreten. Und das macht Eisenkraut. Und wir sitzen da bei der Pflanze. Ich habe meinen Stift und denke so, na, das wird was werden. Ich habe ja gar keine, also ich bin jetzt nicht so der Heiler, der da in die Pflanze rein. Und auf einmal fängt das Eisenkraut an zu arbeiten, zu sprechen. Ich weiß nicht, ich glaube, 4 Seiten habe ich geschrieben. Naja, es ist ja der Sprechende, der Verbenarius, also das Eisenkraut teilt was mit. Und dann sagte es so, ich bin auch gegen Kopfschmerzen, sag ich, nee, Eisenkraut, das habe ich nie in einem Buch gelesen. Niemals bist du gegen Migräne oder Kopfschmerzen. Komm zurück, guck schon bei Ursel Bühring in ihr Heilpflanzenbuch und da steht drin, es ist eine der Migränepflanzen. Mhm. Habe ich vorher nicht gewusst. Also das kann man wirklich so machen, unvoreingenommen, mit dem Zettel, Stift sich hingesetzt, erzähl mir mal was du für eine Wirkung hast. Der Weißdorn zum Beispiel.
Den haben wir hier nochmal.
Den Weißdorn, ja. Wir kamen vom Zug, wir waren ein bisschen, wir mussten um 4 Uhr früh, mussten wir los. Und dann denke ich so, ja, der Weißdorn, könnte sich mal zum Weißdorn setzen. Setz mich zum Weißdorn und werde einfach nur müde. Leg mich ins Gras und schlaf. Und wie wir dann unsere Gespräche bei den ganzen Kursteilnehmern vorstellen sollen, sagte ich, ich war nur müde, ich habe überhaupt nichts über den Weißdorn aufgeschrieben. Auf einmal lachte alles und sagte, Barbara, das ist der Schlafdorn. Du hast genau das rausgekriegt, für was der gut ist. Du sollst dich, wenn du den Weißdorn zu dir nimmst, kannst du besonders gut schlafen. Ist das nicht verrückt? Wir müssen mehr so auf die Pflanzen hören, wirklich mit einem dankenden Herz rausgehen und schauen, was bringst du mir, für was bist du gut? Vielleicht hat man noch im Hinterkopf der Löwenzahn, gelbe Blüte, Leber. Aha, okay. Erzähl mir was über die Leber.
Also Löwenzahn ist ja eine Pflanze, die kann man ja vollständig verwenden. Ja. Da könnt ihr bestimmt auch noch was dazu sagen, ob nun die Wurzel oder die Blätter oder die Blüte oder der Stängel, oder?
Also das Löwenzahn kann man ja bei allem. Wenn man auf dem Salat machen wir sehr, sehr viel. Für Kinder ist es sehr, sehr zugänglich, auch durch diese schönen Kränzchen, die meine Mutter mir als Kind immer geflochten hat. Der Löwenzahn kann in allem, man kann ihn einfach so von der Wiese essen. Ne, man braucht das, macht es ein bisschen sauber, ist es einfach so. Ist es für den ganzen Körper, nicht nur für Entgiftung, ist es gut für den Magen-Darm-Trakt, ja, für genau. Alles.
Ganz wichtig.
Ja, und das ist eine ganz, ganz große Heilpflanze, die überall wächst.
Ja.
Ich habe sogar Löwenzahn-Kaffee mal bekommen.
Ja,
die waren ein bisschen zu stark. Also Kaffee aus den Wurzeln. Ne? Die Wurzeln geröstet und die dann als wie
Malzkaffee. Das sagst du ganz schön, das war dir zu stark. Aber in alter Zeit haben die diese Stärke gebraucht. Wir brauchen nicht mehr diese Stärke. Also bei uns kann man wesentlich weniger in der Dosierung zu sich nehmen. Deshalb ist der Fluidextraktor auch so interessant. Ich brauche nur 5 Tropfen und brauche nicht 20. Also unsere Altvorderen hatten eine wesentlich stabilere Gesundheit, die brauchten halt Handfestes.
Mhm. Und wir werden ja immer dünnhäutiger, viel feinhäutiger, sensibler mit allem. Und das ist das große Problem.
Mhm. Ja. Jetzt haben wir die Brennnessel schon verarbeitet, aber die Brennnessel, das ist ja wirklich eine Heilpflanze. Und was ich gar nicht wusste, Brennnessel gibt es ja männlich und weiblich.
Ja.
Das finde ich ja spannend. Das erkennt man an den Samen, ne?
Ja. Also die männlichen, stehen wie ein Penis nach oben. Und die weiblichen hängen, wir haben ein ganz schönes Bild gemacht, hängen so nach unten.
Und ganz schön voll, ne?
Ja, auch,
ne?
Ganz voll, auch so ein bisschen weißlich drumherum. Also das muss man mal im Foto gesehen haben, dass man sagt, ah ja, das ist weiblich, das ist männlich, genau. Aber die Samen, ich sage immer so, Sammelt. Nimm die weiblichen, nimm die männlichen, ist egal was. Der Samen ist ja ein richtiges Kraftfutter. Ja. Also es ist nicht nur wegen seinen Inhaltsstoffen so begehrt, sondern eben auch ein echtes Männermittel, um den Männern wieder
zu helfen.
Moment, die Hüften zu stärken. Was immer das dann heißt. Also jedenfalls zum sexuellen Werkeln. Also jedenfalls die Pferdezüchter bei uns in der Wiese nebenan ist ein Pferdezüchter, der sagt, wenn ich einen alten Gaul habe und der soll noch einen guten Preis erzeugen, dann muss der mal 4 Wochen Brennnesselsamen kriegen und dann wird er wieder so rossig und springt über die Wiese und jeder denkt, wenn er nicht in den Mund geschaut hat, nach den Zähnen, da sieht man ja dann das Alter vom Pferd, oh, das ist ja doch noch ein sehr feuriges Pferd, ja, für den kann man diesen Preis gut bezahlen. Also das ist ganz spannend, die Brennnessel ist ja, ach, ich habe mir mal gerade das hier so aufgeschrieben. Ich will es mal einfach so vortragen. Also Eisen, 50 mal mehr wie Kopfsalat. Doppelt so viel wie Rindfleisch. 6-mal so viel Eisen wie Zitrone und Spinat. 7-mal so viel Vitamin C wie Orangen. 5-mal so viel Protein wie Avocados. 40% mehr Eiweiß als Soja. Also was brauchen wir mehr? Wir brauchen eigentlich nur Brennnesseln.
Ja, aber da trauen sich nicht so viele ran, ne? Weil man, die muss man schon mit Handschuhen ernten und dann einmal drüber rollen. Also wie schafft man das?
Die treten. Die treten man.
Also ich weiß schon, die brennt. Aber in meinem Alter denkt man halt, die Knochen müssen gut werden. Die alten Germanen haben die Urtikation, das Auspeitschen gemacht mit Brennnesseln. Und jedes bisschen von den Brennhaaren, wenn sie so abbrechen und ihre Säure in die Haut geben, ist ja rheumawidrig. Also ich denke, wenn man in die Jahre gekommen ist, dann ist man nicht mehr wie die Jugend so fein und nimmt Handschuhe, sondern da kann man schon herzhaft zugreifen. Also ich nehme keine Handschuhe mehr. Auch in meinem Garten Brennnessel wachsen. Also ich nehme wirklich die Brennnessel mit der Hand, weiß natürlich, dass sie am nächsten Tag auch noch krabbeln und man hat dann noch diese kleinen, wie soll ich sagen, Pusteln. Ja, das ist halt einfach so. Aber die Brennnessel, der alte Pfarrer Künzle in der Schweiz sagt, wenn wir wüssten, wie heilkräftig die Brennnessel ist, hätten wir sie schon ausgerottet.
Tja. Ihr habt auch einen Brennnesselsaft, den ihr mit Buttermilch verabreicht.
Genau.
Das ist so eine Frühjahrskur.
Das ist eine Frühjahrskur. Das ist wieder so eine alte Frühjahrskur. Wir haben auch lange gesucht nach einem Gerätchen. Also wir wollten nicht einen neumodischen Auspresser haben, sondern ein altes Gerätchen. Und in der Tschechei haben wir wirklich so ein altes Gerät gefunden. Also dann steckt man oben die Brennnessel rein, der Trester kommt auf der Seite raus und vorne kommt der Saft raus.
Kann man da nicht einfach auch einen alten Fleischwolf nehmen?
Könnte man nehmen. Muss es natürlich auspressen. Also vielleicht muss man sie auch nicht auspressen. Wir haben ja gerade gehört, sie hat ganz viel Ballaststoffe. Man könnte sie einfach so ausgepresst nehmen und könnte sie in Buttermilch tun. Buttermilch deshalb, weil das noch besser in unserem Körper verarbeitet wird. Man muss aber auch wieder schauen, ist das jetzt echte Buttermilch oder ist das nur gemachte Buttermilch? Buttermilch kann ich mit Fermenten im Moment zur Buttermilch herstellen oder ist da wirklich mal gebuttert worden mit?
Das ist wieder ein Medizinpferd.
Genau.
Buttermilch, ne? Also was in den Einschleuser in den Körper.
Genau. Also Buttermilch ist schon wichtig, aber es sollte richtig auch händisch hergestellt worden sein. Und nicht einfach nur mit Fermenten zusammengemischt und dann habe ich eine Buttermilch, die ich im Augenblick nur durch die Chemie bekommen habe. Also das ist dann nicht richtig. Ich muss schon darauf achten, dass es so eine biologisch hergestellte Buttermilch ist.
Genau, jetzt habe ich hier, ach ja, hier steht es ja, also Brennnessel auspressen, mörsern, mit Buttermilch einnehmen, 1:5 als Frühjahrskur und mit Paprika und Salz verfeinern.
Genau.
Und dann eigentlich nur einen Teelöffel vom Neumond bis Vollmond einnehmen. Ja.
Also das müssen wir wieder sehr individuell sehen. Also da wir ja immer feinfühliger und feingliedriger werden, muss man schauen, vertrage ich das jeden Tag, dass ich heute einen Teelöffel, morgen zwei und dann so ging man halt hoch bis zu 14 Tagen und dann nahm man 14 Tage jeden Tag einen Teelöffel weniger. Wir haben aber bei einer Heilpflanzenfreundin bemerkt, die dann nach dieser Kur einen sehr großen Kropf bekommen hat. Also es ist ihr nicht, sie wollte das so durchziehen, ist ihr aber nicht bekommen. Also jeder sollte selber schauen, gehe ich nur 8 Tage hoch, dann gehe ich wieder runter oder nehme ich nur jeden Tag einen Teelöffel ein. Also jeder guckt, wie er selber das braucht.
Jetzt habt ihr ja verschiedene Sachen noch hergestellt. Den Hydrolati hatten wir, den Fluoriti, aber ihr habt auch so kleine Dinge wie zum Beispiel das Augengläschen. Mhm. Wofür ist das? Also was macht man
das
dann?
Augenbadeglas.
Ach, das Augenbadeglas?
Genau, das Augenbadeglas befüllt man auch zum Beispiel wieder mit einer Tinktur oder Hydrolat. Also eher dann halt auch zum Beispiel Habichtskraut. Habichtskraut ist ja zum besseren Sehen und dieses Augenbadeglas setzt man dann auf das Auge und tut somit sein Auge benetzen, befeuchten,
spülen, ne,
und auch spülen dadurch, genau. Mhm. Ja, und es läuft auf der Seite nichts raus, weil das extra diese Form hat. Und man kann wunderbar auch Bindehautentzündungen, sämtliche, wenn man zum Beispiel den ganzen Tag vorm Computer gesessen hat oder irgendwelche Entzündungen im Auge hat oder, kann man wunderbar. Und extra ist die Farbe Blau, weil die Farbe Blau ist fürs Auge.
Blau ist der Himmel, Blau ist der Urlaub, okay. Blau ist eine Fahrt ins Blaue, das ist halt, ich habe das mal vor ewigen Zeiten im Hygienemuseum in Dresden gesehen. Mhm. Und da hatte ich immer die Idee, das wäre mal was, wenn wir hier unsere Sachen herstellen lassen, ein blaues Augenbadeglas zu machen. Mhm. Wir haben Rezepte drin, also so ein Augenbad wird immer mit einer 1%igen Salzlösung gemacht. Das heißt, ich habe einen Tee, zum Beispiel Claudia hat schon gesagt, den Habichtskrauttee verordnen. Also in alter Zeit haben die noch unsere Augenärzte verordnet. Da rein, also ich hätte jetzt 100 Milliliter Tee, da rein gebe ich 1 Gramm Salz oder eine Prise, dass es so schmeckt wie Tränenflüssigkeit. Dann brennt es nicht im Auge und dann kann ich gut spülen. Dill zum Beispiel ist auch ein tolles Augenbad. Fenchel ist ein tolles Augenbad. Es gibt ganz, ganz viele Pflanzen.
Was ist mit diesem Dost? Also Wasserdost, habe ich mal gelesen.
Augendost,
ja, der ist Augentrost heißt der. Der ist in unserem Buch mit drin. Mhm. Es ist ein winzig kleines Pflänzchen, was einen besonderen Pilz braucht an der Wurzel. Also ich kann nicht aus einer Wiese den Augentrost mir ausgraben und im heimischen Garten mit einsetzen. Mhm. Ich muss ein ziemlich großes Rasenstück ausgraben, damit halt dieser Pilz mit an den Wurzeln noch ist und dann kann es gelingen, dass er mir im Garten angeht. Mhm. Augentrost. Euphrasia, das ist jetzt auch noch eine ganz spannende Geschichte. Die große Wala-Firma, die anthroposophische Wala-Firma, fährt jeden Ostersonntagmorgen an die Sankt-Ottilien-Quelle nach Frankreich mit 2 riesengroßen Tanklasten, die vorher Milch transportiert haben. Die wurden ganz toll sauber gemacht. Dann holen sie dort das Ottilienwasser und machen mit Augentrost ihr Augenwasser, was sie dann übers Jahr hin verkaufen. Euphrasia D3 Augenwasser ist ihr großer Renner. Und wir können das auch machen. Ich weiß gar nicht, warst du dieses Jahr
Osterwasser holen?
Osterwasser. Ja.
Du warst hohl?
Nee, dieses Jahr das erste Mal nicht, aber wir haben bei uns im Ort eine Quelle, die wurde mal untersucht und die hat tatsächlich auch eine Zustimmung zum Auge. Also ob sie so heilkräftig wie die St. Ottilie ist sie nicht, aber ich denke, da kann man auch schon einiges mitmachen.
Also auf Ostermorgen, das ist ja so eine alte keltogermanische Sache, geht man schweigend zu einer heilkräftigen Quelle, schöpft das Wasser und das soll dann das Ganze gar nicht schlecht werden. Also wir machen schon damit unsere Tinkturen. Ja. Also ich habe einen großen Kanister, der ist 10 Liter, den fülle ich dann und damit machen wir unsere Heilpflanzen oder die Hydrolate, also Heilpflanzentinkture, Hydrolate, alles was wir so brauchen in unserer Heilpflanzenschule. Ja,
und das hält sich wirklich ein ganzes Jahr und noch länger. Also ich habe noch von letztem Jahr, also das ist immer noch top in Ordnung.
Ja. Mhm. Ihr gebt ja auch Workshops und Kurse. Was kann man bei euch lernen im Rosengarten?
Also 45 Methoden. Fast, ja. Mhm. Also schon ganz viel aus unserem Buch. Deshalb ist ja das Buch zustande gekommen, weil wir die Sachen, die halt unterrichtet werden, auch einfach mal zusammenfassen wollten. Und ergänzt haben wir es halt noch mit den Sachen, die wir von unseren vielen Lehrern, bei denen wir auch schon im Unterricht waren, was die uns gelehrt haben und was wir für die Menschen gut finden. Das haben wir alles hier mit reingebracht.
Ja, genau. Also 45 Methoden, wenn du das in deinem Haushalt benutzen möchtest, da kommst du gut rum.
Ja.
Also das ist schon toll. Also es reicht, mehr braucht man glaube ich nicht.
Nee.
Schon fast viel,
ja,
sehr viel.
Sehr viel.
Aber ansonsten machen wir noch Kräuterwanderungen sehr häufig. Jeder erste Samstag im Monat wird sich irgendwo getroffen, manchmal bei uns am Hof und dann ziehen wir los. Das ist so immer so der Renner, weil da ist immer viel los und da kann man immer je nach Jahreszeit erkunden, was es alles gibt.
Ihr seid zu Hause in der Rhön?
Genau, in der thüringischen Rhön. Mhm.
Genau.
Jetzt habe ich noch
in der hessischen.
Und in der Entschuldigung.
Genau,
in der hessischen.
Aber ihr wohnt schon so ein bisschen gemeinsam.
Natürlich.
Ne? Deswegen ja auch alle drei hier am Tisch, weil drei Autoren eines Buches, da hat jeder so seinen Teil dazu beigetragen.
Genau.
Interessantes Objekt habe ich hier noch. Das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Das ist ein Scheidentrichter.
Genau.
Was kann man damit machen?
Da gibt es so einen, in mittelalterlichen Büchern gibt es halt Heilkundige, die für alles irgendwas hatten. Und dann gab es diesen Trichter, so wurde der beschrieben, um halt einen Dampf von einer Heilpflanze in die Mutter einzubringen. Also um schwanger zu werden. Es war ja in alter Zeit, war es ja was ganz Schlimmes, wenn eine Frau nicht Kinder bekommen konnte in einer Familie. Der Hof musste weitergeführt, es musste Erben geben und so weiter. Und da kam man auf alle möglichen Ideen. Also den hat man sich dann eingeführt in die Scheide. Hat hier unten der große weite Rock, dann hat man ein Feuer gemacht, dann wurde die Pflanze halt verkohlt, dann stieg der Rauch durch den Trichter und tut halt oben. Das ist halt ganz spannend. Hier hinten ist das hintere Scheidengewölbe. Also hier sitzt sozusagen der Eingang in die Gebärmutter.
Wir müssen das mal zur Kamera halten.
Ja, der Eingang zur Gebärmutter ist immer ein bisschen geknickt. Deshalb muss der Trichter so nach hinten abgeschrägt sein. Und nun sind wir ja halt nicht mehr im Mittelalter, sondern wir können ja ganz viele Sachen hineinlaufen lassen und therapieren uns bei Scheidenpilz, bei Entzündung. Also ich könnte zum Beispiel, wenn ich mich etwas schräg, ich habe mir hier ein Polster gemacht, hier habe ich eine Bettschüssel stehen oder eine Schüssel. Dann lasse ich meinen Tee hier reinlaufen, beug mich wieder nach vorne, läuft er wieder raus. Hier
also hinten kann wird, Spülung machen.
Genau,
Spülung,
hier hinten würde ich den Schaffen mit Aloe Vera Gel einschmieren oder mit dem Olivenöl. Also mit was Natürlichem, dass es halt gut in die Scheide reinflutscht. Dann lasse ich es reinlaufen, raus, rein, raus. Also das war das Erste, was mir in den Sinn kam von meinen ganzen Glassachen. Das muss gemacht werden, weil ich so viele Frauen hatte mit Scheidenproblemen in der Schwangerschaft. Sie wollten dann keine harten schulmedizinischen Medikamente einnehmen. Und da habe ich gedacht, okay, dann muss man sowas halt machen.
Mhm.
Und die Frauen nehmen das wirklich. Also ich hätte es fast nicht geglaubt, aber das war das Erste, was ich von meinen ganzen Sachen verkauft habe. Mhm. Dieser Scheidentrichter.
Okay, super.
So. Und er hatte auch Löcher drin, dass wirklich, wenn ich drehe, die Scheidenschleimhaut rundherum benetzt wird.
Jetzt habe ich noch ein Gerät, aber das kann ich mir gut vorstellen, das ist so ein Zum Inhalieren, ne?
Das also ist wenn ein Inhalieren.
Den Erlmeyer-Kolben genau. warm machen mit einem Dampfbad und dann...
Wasser rein, meine ätherischen Öle rein, zum Beispiel dieses Hydrolat aus dem Lavendel rein, ein Stöfchen unten drunter stellen, Nase ran und dann kann es losgehen mit der Inhalation.
Ist nicht das ganze Gesicht gleich genau. mit bedampft.
Kann ich aber trotzdem machen, wenn ich halt Poren habe, die ich ein bisschen kosmetisch bearbeiten will, mache ich hier unten rein einen Kamillentee und kann mir mein Gesicht so, ja. wunderbar damit was hatten wir vorhin gesagt?
Gänseblümchen.
Wunderbares, also wunderbares Tonikum fürs Gesicht.
Ich merke schon, man könnte hier einen ganzen Tag im Prinzip beschäftigt sein, Pflanzen von der Wiese sammeln und ja. da kann man aber nicht mehr arbeiten gehen. Ne? Man hat gar keine Zeit mehr. Sammeln,
das
verarbeiten.
Das ist schon das Heilsame, hat man in alter Zeit
gesagt. Ja, das denke ich auch.
Also rausgehen, schon sammeln, die Natur, ich krieg Sonne ab, ich krieg Wind ab. Mir sind die Gezeiten, die um die Ohren mir pfeifen und das tut schon den Menschen ja. gut. Raus, erstmal raus
ja, die aus Bewegung. Dem Gute.
Ja, da haben wir noch was, das ist unser auch von uns entwickelt, ein Massageölkännchen. Also hier gibt man das Massageöl rein, vorne füllt man warmes, angenehm warmes Wasser ein und dann kann man immer, wenn man jetzt massiert oder sich selber behandeln möchte, kann man immer mit warmem Öl sich massieren oder halt bei der Therapie. Also das nutzen wir auch bei uns in den Praxen. Das sehr, sehr schön warmes Öl, weil kalt möchte ja niemand angefasst werden. Das ist ja immer unangenehm, aber warmes Öl ist ja total was Erdendes, was wärmebedürftige Leute ja gerne haben.
Ich kenne das immer nur, dass die Masseurinnen dann die Babyfläschchen in so einem Babyfläschchen genau. wärmen.
Ja,
das finde
ja.
ich ja so ein schönes Geschenk.
Ist auch
ich,
so ein bisschen ja, dekorativ schön, ne? Also. Und vor allem gut sauber zum Saubermachen in die Spülmaschine und sowas. Das geht alles richtig gut.
Okay. Man könnte jetzt zum Beispiel, wenn man Aura-Massage macht, man könnte zum Beispiel ein orangenes Wasser reinmachen, ein lila Wasser, ein rotes Wasser, ein gelbes Wasser. Also man kann ja ganz jonglieren.
Genau.
Man kann machen, was man meint halt.
Ja, ja vielleicht eignet machen wir noch was Praktisches. Zum Beispiel, was jeder machen kann, ist Kräutersalz. Ne? Ich hatte schon mal angefangen gestern, nachdem ich das Buch gelesen hatte, dachte ich, jetzt muss ich raus Kräuter sammeln und dieses Kräutersalz machen. Ich habe dann einfach alles klein geschnitten, was ich auf der Wiese gefunden habe und mit Salz vermengt. Das war gar nicht so einfach. Erstens mal habe ich gar nicht das Grünzeug zu klein gekriegt, also hier so klein geschnitten, das geht ja noch, aber das ist ja fast zu groß, oder? Das Mörsern ist mir total schwer gefallen.
Genau. Also das fällt auch schwer. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt eine leichte Angelegenheit ist. Mörsern ist halt wirklich schwer. In alter Zeit haben sie zum Beispiel 3x20 Minuten gemacht. 1x20 Minuten zum Herzen, wieder 20 Minuten gegens Herz, also in die andere Richtung, dann wieder zum Herzen. Das können wir gleich mal machen.
Ach, 20 Minuten, ich war natürlich nach 3 Minuten schon, dachte ich, hier passiert das. Ich habe dann den Mixer genommen, wo ich dachte, macht man nicht. Ne?
Also in alter Zeit hatten sie mehr Zeit.
Genau. Also dann vielleicht noch was ganz Spannendes. Wir sind ja hier in der hessisch-sächsischen Salzregion. Ja. Also wir haben ein Salz aus dem Flöß, was unter unserem Ort wächst sozusagen oder in Urzeiten gewachsen ist, Sanisal. Also das ist aus verschiedenen Minen, aus dem gesamten großen Flöß von Bernburg über Merkos, wo sie überall Salz gefördert haben, wird das auch heute noch zusammen vermahlen. Und es nennt sich Sanisal und hat 1958 schon einen Weltmeistertitel bekommen. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Salz noch gibt. Ein alter Kali-Ingenieur sagte, ja, das findest du noch. Musste ich mal im Internet umhören. Es gibt es wirklich noch. Und dann nehmen wir natürlich unser Salz.
Jetzt weiß ich nicht.
Ich habe es schon offen.
Ach so, okay. Ja.
So, also Salz dazu. Was man aber nicht machen sollte, man hat jetzt vielleicht sich am Markt Petersilie gekauft und dann mörset man nur Petersilie zu einem Kräutersalz. Nur allein Petersilie macht ein sehr, Michi, wie würdest du sagen, nicht gut cremiges Salz.
Ja. Das ist also schon Petersiliensalat, finde ich schon so sehr herb.
Immer muss Brennnessel mit dazu. Also wenn man zum Beispiel so einen Petersiliensalz machen müsste, muss man Wildkräuter dazu machen, dann wird es lecker. Der Mörser, Das ist auch so eine Idee von uns gewesen. Wir haben auf den Mörser einen schönen alten Spruch von Paracelsus draufschreiben lassen.
Alle Wiesen und Matten, alle Berge und Hügel sind Apotheken Gottes.
Genau. Und dann haben wir gedacht, das ist dann, passt dann in unser ganzes Konzept. Und man mörsert immer mit dem Salz zusammen, niemals die Kräuter alleine. Dann verbindet sich schon das Pflanzenwasser mit dem Salz. Und, denn das Pflanzenwasser hat ja auch seine Inhaltsstoffe. Also wenn man trockene Pflanzen macht, ist es wieder was anderes, als wenn man Frischpflanzen mörsert und zu Salz hernimmt. Ja. Oh, und der Mörser muss inwendig angeraut sein, dann kriegt man es am besten hin.
Ah ja, ja, gut.
Das klappt schon ganz gut.
Ich hatte einen aus Holz. Mhm. Also ich habe einen aus Olivenholz. Und ja, da dachte ich, der ist vielleicht dekorativ, aber nicht so effektiv. Ja.
Genau. Aha. Also es geht auch flott.
Mhm. Okay.
Das geht schon ziemlich flott.
Dann war es der falsche Mörser.
Handwerkzeug gelernt.
Richtig, und deshalb haben wir diesen Mörser mitentwickelt.
Auch von der Größe her ist der ein bisschen größer.
Okay. Ja. Ja, es sollte auch so sein, man sollte auch Freude bei der Zubereitung haben. Wenn ich dann halt nur Mühkram zusammenkriege, habe ich dann keine Lust mehr weiterzumachen.
Ich hatte auch, wie du vorhin gesagt hast, zu viel gesammelt, zu viele Kräuter. Ne? Also als ich das Körbchen ausgeleert habe, war das hier so ein Berg. Und dann dachte ich, kleiner Mörser.
Also wenn man die Kräuter sammelt, sollte man schon darauf achten, dass es wirklich gesunde Blätter sind. Mhm. Also wenn mir ein Blatt angefressen ist von einem Schädling, dann soll man es nicht nehmen. Also man nimmt möglichst ganz gesunde, makellose, sagen wir immer, makellose Blätter. Mhm. Und da hat man schon an sich, dass es halt eine sehr kleine Auswahl ist. Und denn viele haben da ein Schadbiss, dort ist der Regen durchgegangen. Also da, das sieht doch schon jetzt ganz gut aus, finde ich.
Ja, super, das kann man ja mit reinmachen.
Ja. Und jetzt macht man wieder einen Trick. Man nimmt, gib mir mal bitte das Glas, ja. Das ist auch wieder so eine Erfindung für uns. Wir haben ganz viel uns Gedanken gemacht. Also in der heutigen Zeit, da ja immer mehr Menschen allergisch werden, haben wir uns gedacht, wir entwickeln auch einen Stab, wo man Salben rühren kann und mit einer echten großen Rührplattform. So, jetzt nehme ich mein Salz, was ich schon gemacht habe.
Und von meinem was
von
raus?
Von Mörsers nochmal durch.
Damit sich das verbindet.
Ja. Und das macht man immer wieder, ne? Also
das
habe ich im
so
Buch gelesen.
Bis dein Glas hier voll ist.
Nicht einmal nur ein Kräutersalz ansetzen und stehen lassen, sondern immer wieder rausholen, neue Kräutersachen dazu.
Jetzt müsste man Geruchfernseher haben. Jetzt könnte man schon sagen, oh, das riecht jetzt schon lecker.
Und wie viel Salz nimmt man jetzt?
Wollte ich gerade sagen, ganz wenig.
Ach so?
Ganz wenig, viel
mehr
Kräuter
und wenig Salz.
Ja.
Kann man es auch so mal aufs Butterbrot machen, ne?
Genau. Richtig.
Da ist schon wieder zu viel Salz.
Weil das Kraut hat ja die Inhaltsstoffe. Das Salz, der Salz ist ja nur das Träger.
Ich hätte jetzt eher gedacht, das Salz nimmt
im Prinzip
den Saft
auf. So wie du es gemacht hast, ist es richtig.
Okay.
Hast du zu viel Salz genommen, ist es halt ein wenig grünscheinend. Hast du viel genommen, könnte sich sogar hier oben eine Wasserlache bilden. Nicht wegkippen, das Wasser sammle ich in einem extra Gläschen und das nehme ich dann als Suppenwürze. Wie der Herr Backi seinerzeit.
Aber wenn dann übers Jahr noch mehr Kräuter dazukommen, dann wird es ja weniger Salz.
Also
dann
ist ja am Ende. Ich halt der Meinung bin, es ist zu feucht, dann lasse ich halt einfach mal die Kräuter über Nacht antrocknen und arbeite es dann weiter ein. Mhm. Und natürlich, jetzt haben wir auch Blüten, die werden wir natürlich noch mit hineingeben. Bitte, Katrin.
Welche
sammel
denn jetzt?
Schon. Ja, bitte, du
die
bist
vom
der Chef.
Knoblauch hier? Oh, Knoblauch, ja. Okay, ist toll.
Und guck mal, diese sehen auch wunderschön noch aus. Und wenn man dann ein Glas verschenkt, muss man natürlich so.
Ach so, hier rein gleich?
Immer an die Ränder?
Damit macht man ein bisschen an die Ränder. Ne, dann scheint das halt dann so ein bisschen orange durch. Es wird natürlich mit der Zeit, in 14 Tagen ist das nicht mehr orange. Dann hat sich das dann auch vergrünt sozusagen. Aber im Moment
dekorativ.
Wenn man dann so ein bisschen grün, also das sieht schon toll aus. Halt die Roten. Die Roten musst du auch noch ein bisschen absammeln. Die sehen auch gut
die
aus.
Die Taubnesseln?
Ja.
Und dann nehmen wir die Taubnesseln noch dazu. Die haben wir als Kind immer abgezupft.
Und ausgesaugt.
ausgesaugt.
Auch die gelbe, die macht
noch süß.
Auch gut.
Mhm. Aber ich bin erschrocken, wie wenig Menschen überhaupt noch sowas wie eine Taubnessel kennen. Ich bin bei Facebook in solchen Gruppen drin, wo sich Gartenfreunde treffen. Und dann sehe ich immer, wenn die so Fotos posten, kann mir jemand sagen, was das ist? Und ich denke immer, oh, eine Taubnessel oder Klee oder also die einfachsten Dinge oder Pfingstrose oder sowas.
Also im Moment machen ja die Spitzenköche davon ein bisschen Gebrauch, dass sie halt ganz viel Blüten dekorieren. Mhm. Also die machen ihre Essen und dann werden ganz viele Blüten drüber dekoriert. Na, und das sieht man halt, wenn man hier mörsert, fällt dann immer wieder das Gemörserte in die Mitte. Ich mache weiter, gehe weiter drumherum und automatisch vermischt sich das mit meiner Brennnessel.
Ich habe mal gehört, das Gelb ist eine tolle Farbe für den Nerven. Also das hat mir meine
Psychologin... Eher für die Leber, aber so? Mir ist eine Laus über die Leber gelaufen. Ich bin leberböse. Also ich bin knatschig, weil meine Leber nicht in der Reihe ist. Die Pflanze für die Nerven ist eher
lila.
Das Lila und dieses
Schaumkraut,
Blau-Lila.
Okay.
Aber die Lavendel. Ausnahme ist natürlich das Johanniskraut, was wieder gelb ist, weil es wieder Sonne reinbringt. Weil gelb ist ja auch die Farbe der Sonne.
Richtig. Und du darfst ganz getrost auch noch von diesem
Löwenzahn
den zupfst du aber hinein.
Achso, die Blüten einzeln.
Ja.
Tut mir das ist gleich leid. Eine meditative Arbeit.
Ja, ich merke schon, das ist schon, wir werden schon ganz ruhig hier.
Ja. Und wie gesagt, da gibt es jetzt wieder Kräuterschulen. Die eine sagt, nur links rum mörsern. Die andere sagt, rechts rum. Macht so, wie es am besten ist. Wie es euch am besten bekommt.
Frauen haben neigen ja dazu, links und rechts zu verwechseln, zumindest im Straßenverkehr. Gehört auch dazu. Ja.
Aber das gibt es ein ganz einfacher Trick.
Wenn jemand sagt, Uhrzeiger sind, dann muss ich auch erstmal überlegen.
Nee, aber guck mal, da gibt es einen ganz einfacher Trick. L, das ist ein L wie links, für links, auf der anderen Seite.
Ja, schon klar, ich habe überlegt, was passt dann hier?
L wie links.
So, also wie gesagt, dieses Salz bräuchten wir jetzt gar keine 20 mal 20 mal 20 Minuten mörsen, das ist jetzt schon gut. Mhm. Es würde dann halt noch ein bisschen feiner.
So, irgendwann sieht man mich ja gar nicht mehr. Dschungel verschwunden, aber alles mal nehmen.
Alles gut.
Tja, perfekt.
Ja.
Ich finde, es ist ganz schön.
Na, jetzt haben wir auch noch was davon.
Genau. Gut, dann machen wir das hier noch rein, die Vogelmiere. Ja, gut, wir essen das danach alles auf.
Ja.
Mal schön einen Salat machen.
Wir machen das an Rand. Wie schon besprochen, das ist halt.
Claudia hat vorhin vor der Sendung schon erzählt, dass sie mit ihrer Mutter ganz viel um die Welt gereist ist, weil die Mutti nach der Wende ganz viel bei Kongressen war. Ne? Was habt ihr da so erlebt? Also Weltkongresse für Kräuterkunde?
Das Gute war, dass die Mama eine der wenigen Hebammen ist, die in der DDR Englisch gelernt haben.
Ach so, deswegen.
Genau. Und sonst wären wir ja nirgendwo hingekommen, wenn man sich nur mit Händen und Füßen...
Das hatte ich meinem Papa zu verdanken, der gerne Sprachen hatte und sagte, du musst doch richtig Sprache lernen, sonst kannst du ja die Menschen nicht verstehen. Mhm. Und das war halt ein großes Glück gewesen.
Ja, und da waren wir halt auf sämtlichen Kongressen in der ganzen Welt. Von klein auf durfte ich halt überall, habe immer schulfrei gekriegt, habe ich ja vorhin schon erzählt. Ich hatte einen ganz tollen Direktor, der da immer zugestimmt hat, dass ich wieder mal losdüsen durfte. Und so waren wir auf den ganzen internationalen Hebammenkongressen damals. Aber natürlich auch zum Beispiel auf Hawaii oder in Israel oder in New York, aber vor allem so Hawaii und Israel, das waren ja auch noch mit ganz vielen Hebammen, die so urtümlich gearbeitet haben. Mhm. Und da habe ich natürlich von klein auf den ganzen Flair mitgekriegt und bin somit halt dann in diese Thematik mit reingekommen.
Mhm.
Genau, also es war immer ganz, ganz spannend und damit hat man halt auch Menschen auf der ganzen Welt kennengelernt, wie die halt auch in ihrem Hebammentätigkeit arbeiten und teilweise ganz anders wie bei uns in Deutschland.
Hm. Wie war das bei Michaela mit der Pflanzenheilkunde?
Ja, das war eigentlich spannend und zwar fing das eigentlich an, als ich meine Kinder bekommen habe. Davor war ich auch schon, also sage ich mal, medizinisch, naturheilkundlich unterwegs. Aber dann ging es halt, zu welcher Hebamme geht man? Und da war die Barbara natürlich so naturheilkundlich die führendste. Und auch ganz viele Freundinnen von mir waren bei ihr und haben halt immer nur ganz, ganz mega super berichtet. Und dann habe ich mich ganz, ganz früh angemeldet, dass ich hier einen Platz bekomme, weil die Barbara war immer ganz schön ausgebucht. Da musste man sich fast schon angemeldet haben, bevor man schwanger war. Naja, und ja, dann habe ich halt meine beiden Kinder bei der Barbara bekommen, die Anna und den Justus. Und als der Justus dann 4 Jahre alt war, habe ich die Phytotherapie bei der Barbara absolviert. Und seitdem ist es halt wie ein Virus, was dich erwischt hat, und das wirst du auch nicht mehr los. Und wir haben dann nach der Ausbildung zusammen und die Ausbildung zur Heilpflanzenpädagogin gemacht, und seitdem arbeiten wir halt zusammen und es macht halt riesig viel Spaß. Die Barbara hat einen wahnsinnigen Fundus an Geschichten, Erfahrungen, und wir haben dann auch noch in anderen Heilpflanzenschulen zusammen Seminare besucht. Und ja, und so wurde das dann halt immer mehr. Und dann irgendwann haben wir zusammen ein Buch geschrieben. Ja. Hätte ich mir dann vor 20 Jahren auch nicht träumen lassen, aber ja.
Die Michi war so meine interessierteste Schülerin. Und da habe ich gedacht, okay, mit der Michi kannst du gut. Die hat, mit ihr habe ich die Kinder sozusagen sehr natürlich gekriegt. Und dann habe ich gesagt, los, machst du mit. Und sie hat auch gleich bereitwillig zugesagt. Und so ist das über die 20 Jahre halt gewachsen.
Ja, jetzt habt ihr ein Buch geschrieben, jetzt macht ihr Vorträge. Es gibt die Pflanzenschule und bei uns seid ihr auch jetzt schon 2-mal gewesen. Ja, ich wünsche euch alles, alles Gute, dass ihr viele Menschen erreicht mit eurem Wissen, dass wir das weitergeben können. Das Pflanzenwissen, wie man Pflanzen verarbeitet, vielleicht haben wir ein paar Impulse geben können mit unseren Sendungen. Ja, es gibt Teil 1 und Teil 2. Ich danke euch, dass ihr hier wart.
Ja, vielen Dank, dass wir kommen durften.